Das ist auch ganz wichtig in Bezug auf den auf das Thema, wo wir auch gerade als Gemeinde gerade dabei sind. Wir haben also die vor 3 Wochen darüber geredet, dass es eine allgemeine Gegenwart Gottes gibt, aber es gibt auch diese persönliche Gegenwart Gottes und dass das ist was, wo wir drauf aus sind, ja. Und wir haben letzten Sonntag darüber geredet, wo Musik überhaupt herkommt und wie das angefochten ist und wie Gott uns sieht, nämlich dass er uns geschaffen hat als Lobpreiser, ja, dass er uns eine Stimme gegeben hat, die ihn anbeten kann und zu ihm reden kann, dass er uns Hände gegeben hat, die klatschen können. Und einfach, wenn es dich interessiert, hörst dir an. Das sind so fundamentale Botschaften, finde ich, das ist schon gut, wenn man das mal alles gehört hat, wie das alles war, auch mit dem Luzifer und so. Ich möchte noch dabei bleiben heute und du denkst vielleicht, aha, was hat denn das mit Lobpreis zu tun? Aber ich war am Beten und ich glaube, ich probiere es jetzt. Und wenn es mir umständlich sagst, danke. Ja, ich wollte diese Gegenwart Gottes in uns und sowas hat, wie kann man das nochmal erklären und illustrieren und so. Und dann hat mir Gott gesagt, ja, die Bilder, die sind im Alten Testament. Ja, wir sehen ganz viele Bilder von dem, was Gott tun will, im Alten Testament. Und ich möchte heute Morgen darüber reden, über die Stiftshütte von Mose und über den Weg ins Allerheiligste. Ja? Und einfach dadurch auch nochmal klarer machen, was, also mir ist einfach bei der Vorbereitung so wichtig geworden und so groß wieder geworden, was es für ein Privileg ist, im neuen Bund zu leben. Was es für ein Privileg ist, dass wir zu Gott kommen können, einfach so. Also so einfach war das nämlich alles nicht. Ja? Und einfach nochmal, um nochmal in die Vergangenheit zu gehen, also wir haben ja gesagt, nach der Adam war eigentlich so dieser weitere Lobpreisleiter auf der Erde. Gott wollte ja jemand haben, mit dem er reden kann auf der Erde und der ihn anbetet. Und er hat es vermasselt, ne? Sagen wir so. Und dann waren die Menschen ja von Gott getrennt und diese tägliche Gegenwart, die Adam und Eva mit Gott hatten, das war dann weg. Sie waren aus dem Paradies raus. Es ist jetzt nicht so, dass Gott im Himmel völlig verzweifelt hin und her rennt und eine Konferenz einberuft und sagt, ja, was sollen wir jetzt machen, Jetzt haben die gesündigt. Ja? Sondern er hatte schon den Erlösungsplan bereit. Da steht, den finden wir, kannst du am Anfang vom Mose lesen, 1. Mose lese ich jetzt nicht vor, aber Gott hat von Anfang an einen Plan gehabt. Und er wollte sich Stück für Stück wieder neu den Menschen offenbaren. Ja? Und er wollte ein Volk, dass ein Volk entsteht, aus dem heraus der Erlöser geboren werden kann. Und wenn du, das ist jetzt eine andere Predigt, aber einfach nur ganz kurz, wenn du so ein bisschen guckst im Laufe der Geschichte von Israel, das war manchmal am seidenen Faden. Ja, weil er brauchte ja immer Menschen, die ihm ehrlich nachfolgen. Ja, und er hat ja zu Mose, er hat zu einigen Leuten schon geredet, aber er hat vor allen Dingen einen Bund mit Abraham gemacht. Das war der erste ganz wichtige Punkt, wo wir sehen, da verbündet sich Gott wieder mit einer Einzelperson. Ja, vorher war das alles so, man hört schon, dass irgendwie Gott geredet hat oder dass sie irgendwie schon noch gewusst haben, wie man eigentlich Gott begegnet, so, woher hätte sonst der Abel wissen sollen, wie man das Opfer bringt und der Kain eben, wie man es nicht bringt oder so. Ne? Aber es war nicht so, dass Gott sich so geoffenbart hat auf der Erde. Und das hat er mit dem Abraham getan. Er ist dem Abraham erschienen und der Abraham hat wirklich auch von Angesicht zu Angesicht mit Gott geredet. Und mit dem Abraham hat Gott einen Bund gemacht und das ist ganz wichtig. Und deswegen zu wissen für uns, deswegen lesen wir das jetzt in 1. Mose 22 und Vers 17 bis 18. Und da heißt: Darum werde ich dich reichlich segnen und deine Nachkommen überaus zahlreich machen wie die Sterne des Himmels und wie der Sand, der am Ufer des Meeres ist. Und deine Nachkommenschaft wird das Tor ihrer Feinde in Besitz nehmen. Und jetzt Vers 18. Und in deinem Samen werden sich segnen alle Nationen der Erde dafür, dass du meiner Stimme gehorcht hast. Das ist in seinem Samen, das ist Einzahl und sein Same ist Jesus. Weil in Jesus sind alle Völker gesegnet. Aber den Anfang hat Abraham gemacht, er hat den Bund mit Gott gemacht und hat gesagt, ich will deinen Willen tun, ich will das tun, was du zu mir sagst. Er ist ausgezogen und er hat ja dann auch die Nachkommen bekommen und da ist einfach ein Volk draus entstanden und aus diesem Volk sollte eben dieser Same hervorkommen, der, nämlich Jesus. Und es ist aber so, dass sie dann nach Ägypten sind und dort waren die Hebräer 400 Jahre in Gefangenschaft. Ja, und dann haben die wirklich, nachdem das immer schlimmer geworden ist, dann haben die zu Gott geschrien. Kannst du auch in den Psalmen nachlesen. Und so. Sie haben zu Gott geschrien und haben gesagt, und haben nach Befreiung gerufen, nach Befreiung geschrien. Und weißt du was? Gott hat sich an diesen Bund erinnert. Wieso soll Gott die Israeliten befreien, die so fern von ihm sind und nur rumschreien und überhaupt ihn fast gar nicht kennen? Aber er hat sich an den Bund mit Abraham erinnert. Und ein Bund geht immer auf Kind und Kindeskinder. Das ist auch wichtig für euer Leben. Es ist ja Abraham, Isaak und Jakob, das sind die Geschlechterfolge. Ein Bund geht an Kind und Kindeskinder. Und als die geschrien haben, hat Gott gesagt, okay, ich habe ja mit Abraham einen Bund gemacht. Und aufgrund von diesem Bund werde ich sie befreien. Ich finde auch ein schönes Bild, wie du für deine Kinder beten kannst oder glauben kannst. Weil der Bund geht auf Kind und Kindeskinder. Da ist nichts dran zu rütteln. Ja. Auch wenn sie vielleicht das gerade nicht immer so leben oder so drin sind. Aber wenn du mit Gott im Bund bist, dann kannst du sicher sein, dass er auf Kind und Kindeskinder übergeht, der Segen. Also Gott hat sich an diesen Bund erinnert und hat sein Volk befreit mit großen Zeichen und Wundern. War ja ganz dramatisch, das könnt ihr alles selber nachlesen, das ist heute nicht mein Thema. Aber eben jetzt waren die Hebräer über dem Roten Meer drüber und jetzt waren sie auf dem Weg ins verheißene Land. Und dann ist klar geworden, sie kannten Gott nicht wirklich. Ja? Du musst nur mal lesen, das war ein ständiges Gemurre, ein Wunder nach dem anderen, ein Murren nach dem anderen. So, also, ja. Und Gott hat gesagt, ich zeig mich jetzt. Ich zeig mich. Und er hat sie zum Berg Sinai hingeführt und hat gesagt, versammelt euch am Fuß vom Berg und dort werde ich euch erscheinen. Ja? Und an diesem Ort ist dann Gott erschienen und hat dem Mose die Gesetzestafeln gegeben. Und, aber eben, das war so dramatisch, dass die Hebräer zurückgewichen sind. Ja? Das war mit Feuer und Rauch und Dampf und höchst dramatisch. Also ich denke manchmal, wow, kein Wunder, dass sie zurückgewichen sind. Sie haben ja auch Gott nicht wirklich gekannt. Ja? Aber eben, und dann hat Gott eben diese Gesetze gegeben, diese Gebote gegeben. Und auch damals ist symbolisch schon klar geworden, dass nicht das Halten von Gesetzen die Erlösung bringt, sondern dass die Gesetze dafür da waren, damit Sünde erkannt wird. Ja? Ich sage es nochmal, das Halten der Gesetze war nie von Anfang an von Gott so geplant. Er hat gewusst, dass wir Gesetze nicht halten können. Aber es war dazu da, um, erstens hatten die kein Bundesgesetzbuch, wie wir heute haben. Also das war ja auch die Regelung, wie man untereinander lebt. Aber es war auch, um Sünde zu erkennen. Vergebung gab es immer schon, nur durch Blutvergießen. Das hat sich nicht geändert. Im Alten Bund nicht und im Neuen Testament nicht. Wir vergießen kein Blut mehr, weil einmal und für alle Mal das Blut Jesu vergossen worden ist. Aber es ist immer noch wichtig. Und nur weil wir hier keinen Tempel mehr haben und keine Tiere mehr schlachten müssen, dürfen wir nicht vergessen, dass es eine Person das Leben gekostet hat, dass wir frei ausgehen dürfen. Und wir sollen es aber auch beanspruchen. Dass Jesus ist nicht umsonst gestorben. Für dich nicht und für mich nicht. Du kannst auch einfach so lassen und in deiner Sünde weiterleben, so wie wir es heute Morgen gehabt haben. Eigentlich ist es Stolz. Auch wenn es nicht so ausschaut, vordergründig. Aber nimm das Opfer Jesu in Anspruch. Wie hat man das damals gesehen? Nachdem der Mose diese Gesetzestafel hatte, hat er einen Altar gemacht und ein Tier geschlachtet und das Blut auf die Tafeln und auf die Menschen und alles mit Blut besprengt. Also heute Morgen, wenn du vielleicht sensibel bist oder so, mach dir nichts draus. Ja, das ist die Wahrheit. Es im Alten, manche sagen, Altes Testament lese ich nicht, da läuft aus jeder Seite das Blut raus. Ja, aber weißt du was, es konnte gar nicht genug Blut vergossen werden, weil alles im Hinblick auf Jesus war. Weil alles im Hinblick darauf war, dass einer kommt und das letzte Mal und ein für alle Mal sein Blut vergießt. Also damals hat es auch schon diese Vergebung, diese Bedeckung von Sünde nur durch das Blutvergießen gegeben. Auf diesem Berg hat Gott dem Mose auch den Auftrag gegeben zum Bau der Stiftshütte, weil er unter seinem Volk wohnen wollte. Er hatte mit Abraham persönlich den Bund gemacht und jetzt will er mit seinem Volk leben und dass sein Volk ihn kennenlernt. Ja? Und Stiftshütte ist, finde ich, ein komisches Wort. Also ich habe irgendwie gedacht, ja, mir sagen alle Stiftshütte, was bedeutet das? Aber es heißt, es ist Wohnung oder Hütte oder Zelt des Zeugnisses oder Haus des Herrn. Hütte des Stifts, was auch immer das ist, mir ist eingefallen, dass manche Klöster, glaube ich, Stift genannt werden. Ich weiß nicht genau, wo der Name herkommt. Oder Zelt der Zusammenkunft. Auf jeden Fall ein Haus oder ein es war ja kein festes Haus, aber eine Wohnung, wo Gott unter sein Volk und drin wohnen wollte. Und er hat im Himmel praktisch die Pläne bekommen von Gott. Wir lesen im Hebräer 8, Vers 5. Die dem Abbild und Schatten der himmlischen Dinge dienen und so weiter, geht es um was anderes. Wie Mose eine göttliche Weisung empfing, als er im Begriff war, das Zelt aufzurichten. Denn, sieh zu, spricht er, dass du alles nach dem Muster machst, das dir auf dem Berge gezeigt worden ist. Also die Stiftshütte ist nach himmlischem Plan gemacht worden und die Gläubigen sind sich einig und wir wissen, dass im Himmel diese Bundeslade wirklich steht. Ja? Und nach diesem Vorbild ist die Stiftshütte gemacht worden, weil eben Gott wollte unter seinem Volk wohnen. Tatsache war, dass nur dort die Hebräer für ihre Sünden Opfer bringen konnten und auch die Lobpreisopfer bringen konnten. Es war nicht so, ich werde es heute noch öfters wiederholen, aber warum sage ich diese Dinge vom Alten Testament, dass wir vom Neuen Testament begeisterter werden? Stell dir vor, du kannst dich einfach morgen früh hinsetzen, wenn du aufstehst, kannst deine Bibel in die Hand nehmen oder einfach zu Gott singen und zu Gott beten und in seinem Wort lesen und du bist bei ihm. Ja, sei ein Hebräer. Du musst erst einmal ein Tier finden. Eins, wo makellos ist. Und dann nimmst du dieses Tier. Und wir werden dann den Weg gehen, was das für eine lange Station ist. Und dann bist du erst noch nicht bei Gott. Damit ihr mal seht, wie diese Stiftshütte, ich will dieses Arrangement, ja, wie das ausgeschaut hat, wie die da, ja, genau, ja, nee, das zweite will ich. Nee, nicht das, das, ja. Seht ihr alle? Muss ich weggehen? also das war die Stiftshütte. Da war das war ja alles beweglich. Ne? Das waren ja keine Mauern. Da waren diese Tücher und diese Säulen und außenrum. Und in der Mitte eben diese Stiftshütte. Vorher war der Eingang und dann später sehen wir, hier ist der, ist der Altar und hier ist das Wasserbecken und dann geht es rein in das Heiligtum und das werde ich euch jetzt dann erklären, diesen Weg. Aber ich finde das Bild schön, das sieht man, da war richtig was los da vorne, da waren die Priester mit ihren Tieren und so weiter. Und dann gleich das nächste Bild, bitte. Also das erste, wo wir hatten. Ja, genau, so hat es dann von Weitem ausgeschaut. Wir haben Spaß gehabt die Woche, die Tina und ich, und im Internet zu gucken, da gibt es so richtig dramatische Bilder, so Hollywood-like, ne, wo so alles so mit in lila und roter Feuersäule und so, und haben wir gefunden, das sei ein bisschen harmloser zum Gucken. Aber so hat es ausgeschaut, da war also praktisch in der Mitte, das Ganze ist die Stiftshütte, also die alles samt dem Zaun drumherum, das ist alles die Stiftshütte. Und dann war auch ganz genau nach Plan, es waren ja inzwischen, ich glaube, 3 Millionen oder noch mehr Leute. Du musst dir vorstellen, die mussten sich ja lagern. Und da war ein ganz genauer Plan, wo welcher Stamm sich lagerte. Und da haben die da ihre Dinge, ihre so Dings aufgestellt mit ihren Flaggen dran und da haben die sich ringsrum gelagert und es war immer das Gleiche. Wenn die abgebaut haben, sind sie woanders hingezogen, dann haben sie sich genau wieder so alle aufgestellt, weil dies eine Anordnung von Gott war, wo wer sein sollte. Ja? Also um die Hütte herum haben sich die Stämme gelagert. Jetzt kommen wir zur Einteilung. Im Inneren, also alles, was innerhalb von diesem Zaun ist. Entschuldigung, ich hätte es auch sagen können. Genau. Genau, hier ist so eine Grafik, wie das aufgebaut ist. Also hier wäre der Eingang, das Tor. Und dann kommt dieser bronzene Altar. Dann kommt das Waschbecken. Dann kommt wieder, und dann kommt dieses Feste, ja, wozu war es, Heiligtum, und da gehst du durch den Vorhang und kommst ins Heiligtum rein. Dort ist der siebenarmige Leuchter und der Räucheraltar und die Schaubrote. Und dann gibt es nochmal einen ganz, ganz dicken Vorhang, und dort hinten ist dann das Allerheiligste, dort, wo Gott ist, wo Gott wohnt, ja. Also nur einfach, dass ihr so ein bisschen das schematisch habt, wenn wir nachher die einzelnen Teile betrachten, dass ihr wisst ungefähr, wo das alles ist. Also wir wollen jetzt beginnen. Also wenn du dein Opfer bringen wolltest, dann bist du durch das Eingangstor gegangen. Ja, das, wo wir vorher gesehen haben, dieses bunte Eingangstor. Und es gab nur einen Eingang. Ja, du konntest nicht einfach irgendwo daherkommen, sondern es gab nur diesen einen Eingang. Dieser Eingang war im Osten und gegenüber vom Stamm Juda. Der Stamm Juda steht für Lobpreis. Also ich kann euch gleich sagen, ich habe so Probleme gehabt diese Woche, weil ich habe meine Notizen, ich weiß nicht, ich glaube, waren 15 Seiten Notizen. Und dann habe ich sie zusammengestrichen auf 10 und dann habe ich sie zusammengestrichen und jetzt sind es, glaube ich, noch 4 oder so. Also man könnte alle Details erzählen von der Stiftshütte und jedes Detail vom Zelt, also diese Pfosten, die Ringe, die alles hat symbolischen Wert im Hinblick auf Neues Testament. Ich musste mich wirklich fokussieren, aber ich habe ja gewusst, Gott hat zu mir gesagt, es geht um Lobpreis, deswegen blende ich jetzt einige Sachen aus. Auch die Farben, wie die Farben von den Vorhängen waren, von den Fellen waren, es hat alles sinnbildlich, das ist nicht Zufall, ja, es weist alles auf neutestamentliche Fakten hin, und da kann ich aber jetzt eben nicht über alles reden, aber ich habe gedacht, das mit dem Juda, das muss ich schon erwähnen, weil wir durch Lobpreis kommen wir doch in die Gegenwart Gottes. Und dieser Stamm Juda hatte einen Löwen auf seiner Flagge, und in der Bibel steht, dass Jesus ist der Löwe aus dem Stamme Juda. Ja, also man konnte nur dort reingehen, also praktisch mit Lobpreis reingehen, und man konnte nur mit einem akzeptablen Opfer reingehen. Also, und dann war man im Vorhof. Wir lesen jetzt kurz zwei Bibelstellen, Psalm 84, Vers 3. Und der Psalmist schreibt, es sehnt sich, ja, es schmachtet meine Seele nach den Vorhöfen des Herrn. Mein Herz und mein Leib, sie jauchzen dem lebendigen Gott entgegen. Und dann Psalm 100, Vers 4. Zieht ein in seine Tore mit Dank, in seine Vorhöfe mit Lobgesang, preist ihn, dankt seinem Namen. Wir müssen beachten, dass Psalmen ist Altes Testament. Ja? Und weil ich so gedacht habe, wieso schmachtet meine Seele nach dem Vorhof? Also meine Seele schmachtet nach dem Allerheiligsten. Ja, aber das war damals so das Besondere, in die, also Psalmen eben, Altes Testament, der David, der hat sich gesehnt nach diesem Vorhof und so wie wir den David alle kennen, wir ja auch immer Gott gepriesen haben und gelobt hat, der hat bestimmt auch Sehnsucht gehabt, weiter reingehen zu dürfen. Aber der wusste, es gibt einen dicken Vorhang und da komme ich nicht durch. Und dann hat er gesagt, so, ich nehme, was ich kriegen kann. Meine Seele schmachtet nach diesem Vorhof. Ich will dahin, ich will wenigstens ein Stück näher dorthin kommen, wo Gott wohnt. Und auch hier wieder, wir werden am Schluss nochmal das alles, das Neutestamentliche zusammenfassen. Aber auch hier kannst du schon sehen, hey, was haben wir für ein Privileg, dass wir zu Gott kommen dürfen. Und dass wir nicht vorne draußen stehen bleiben müssen. Das nächste, wo wir hinkommen, wir haben vorher gesehen, da kommt dann der Brandopferaltar. Das ist der Altar, wo du dein Opfer dem Priester bringst. Ja, du hast dein Tier und das bringst du jetzt dem Priester. Und der Priester schlachtet dieses Opfer und dann legst du mit dem Priester zusammen, dann legst du symbolisch deine Hand auf das Tier und um zu zeigen, dass jetzt dorthin deine Sünden übertragen werden, auf dieses Tier. Siehst du, in der Bibel steht, ohne Blutvergießen gibt es keine Vergebung. Im Römerbrief steht, der Sünde sollt ist der Tod. Ich will nicht, dass wir heute Morgen unter Druck kommen, gar nicht. Aber weißt du was, es schmerzt mich manchmal, wie locker mir das nehmen mit der Vergebung. Und wie selbstverständlich das ist, ja, wenn ich so, ja Gott, vergib mir. Ich glaube, diese Leute haben es anders genommen, weil sie das so vor Augen hatten die ganze Zeit. Da muss jemand sterben, damit ich jetzt Vergebung haben kann. Und es waren die besten Tiere, es durften kein Fehler an dem Tier sein, weil es ja wieder im Hinblick auf Jesus war, auf den, an dem kein Fehler war. Es ist einfach unwahrscheinlich, was Gott getan hat für uns. Eben, das sind die Sünden übertragen worden und der Priester hat dann das Tier geschlachtet, nachdem die Hände aufgelegt waren und das Blut am Fuß des Altars ausgegossen. Und im Neuen Testament steht praktisch das Bild dafür, ist das Kreuz im Neuen Testament, wo das Blut Jesu geflossen ist und sich am Fuß des Kreuzes gesammelt hat. Das Blut, das alle Schuld der Welt wirklich nicht nur bedeckt hat, sondern ausgelöscht hat. Und das ist auch der große Unterschied. Die haben gewusst, dass ihre Sünden nur bedeckt sind. Ja, und wenn man wieder sündigt, dann muss man wieder so ein Tier bringen. Und dann ist es nur bedeckt. Nur das Blut Jesu kann und hat Sünde definitiv ausgelöscht. Und deswegen ist es auch wieder so eigentlich ein Schritt gegen Gott, wenn wir nicht erlauben, dass er uns vergibt und wenn wir uns selber nicht vergeben. Es hat was gekostet. Ich kann es nicht oft genug sagen heute Morgen. Und es ist der erste Schritt, nämlich steht für Erlösung. Der Brandopferaltar steht für Erlösung. Das ist dein erster Schritt, wie du zu Gott kommst. Wir wollen heute diese Schritte durchnehmen, wie man zu Gott kommt. Der erste Schritt ist diese Erlösung, wo du daran glaubst, dass Jesus Christus für dich am Kreuz sein Blut vergossen hat für deine Sünde, für deine Schuld. Der zweite Schritt ist das Becken. Dieses Wasserbecken, das ist aus Bronze und poliert, also es ist ganz glänzend und gefüllt mit Wasser. Und die Priester, die den Dienst getan haben in der Stiftshütte, die sind bei der Einsetzung ganz reingestiegen in dieses und sind ganz gebadet worden. Später mussten sie nur Hände und Füße waschen. Also da warst du jetzt schon nicht mehr vorhanden, da waren jetzt eigentlich nur noch die Priester. Ja, das, du bist an dem Brandopferaltar gewesen, aber da waren die Priester und die haben, und ich finde, es ist ein schönes Beispiel für die Taufe. Ja, wir müssen nur einmal ganz untergetaucht werden. Danach können wir beten und einfach uns waschen im Wasserbad des Wortes und waschen mit dem Blut Jesu. Ja, also während des Tages sind dann die Priester dreckig geworden. War sehr heiß und staubig und sandig. Und dann sind sie immer wieder zu diesem Brunnen zurück und haben gesehen, da drin hat sich ja gespiegelt und haben sich da drinnen einfach die Hände und die Füße gewaschen, weil sie konnten nicht ungewaschen ins Heiligtum reingehen. Ja? Also ist dieses Becken wirklich ein Sinnbild für das Wort Gottes und für den Geist, der in uns ist, das Wort Gottes, was uns abwascht. Im Epheser steht, dass wir abgewaschen sind durch das Wort, ja, aber wir sind auch durch das Blut abgewaschen. Und wenn wir einmal getauft geworden sind, dann müssen wir nicht nochmal getauft werden, wir müssen auch nicht nochmal errettet werden, sondern wir müssen einfach unsere Sünde bekennen, dass wir wieder gereinigt sind und dass wir wieder einfach im richtigen Stand vor Gott sind. Ja? Also einmal von Neuem geboren werden und dann getauft werden und dann sind wir erlöst von der Sündennatur. Wir sind grundsätzlich gewaschen, eine neue Schöpfung und in Jesus Gerechtigkeit, in Jesus Christus und dann reicht die Vergebung. Jetzt kommt die nächste Tür. Da haben wir ein Bild, nämlich da kommt jetzt das Heiligtum. Also so sieht das dann von innen aus. Da vorne wäre die Tür, das ist auch wieder so ein bunter Vorhang. Und da geht nur der Priester rein, keine Menschen vom Volk. Da geht nur der Priester rein und nur gewaschen und nur mit Blut. Ja? Und er geht da rein und da drinnen haben wir den goldenen Leuchter. Hier, den goldenen Leuchter und da oben den Räucheraltar und hier das Schaubrot. Da hinten siehst du auch so einen bunten Vorhang und dort geht es dann schon rein ins Allerheiligste. Das ist jetzt das Heiligtum. Also wir haben diese drei Stationen. Wir haben den Vorhof und dann das Heiligtum und dann das Allerheiligste. Ja? Und über diese drei Dinge reden wir jetzt. Nämlich zuerst sehen wir den Leuchter, den haben wir auch. Kilo Gold aus einem Stück getrieben. Die Juden möchten ja, die wünschen sich ja wieder den Tempel. Und ich habe gehört und gelesen, dass die seit Jahren versuchen, diese ganzen Geräte, also die züchten auch schon die richtigen Tiere und so, die Geräte wiederherzustellen. Bis jetzt ist es niemand gelungen, diesen Leuchter so zu machen, wie der wirklich gehört. Ja? Weil wir lesen ja auch in der Schrift, dass Gott diesen Künstlern durch den Heiligen Geist die Weisheit und die Salbung gegeben hat, diese Geräte zu machen, die für ihn waren. Ja. Also, ganz eine tolle Sache, dieser Leuchter. Der Leuchter ist natürlich das Symbol für den Heiligen Geist, haben wir heute schon gehabt. Licht, wo Gott ist, ist Licht. Sonst gibt es ja kein Fenster in diesem Heiligtum. Ja, haben wir vorher gesehen, da gibt es kein Fenster, gibt es nur der Leuchter, der hier leuchtet. Und eben, es ist ein Sinnbild dafür, dass Jesus das Licht der Welt ist, ja, und dass Licht und Leben durch den Heiligen Geist kommt, ja. Dieser Leuchter, der hat sieben Arme, also der hat einen Mittelschaft und sechs Arme. Und der mittlere Schaft ist ein bisschen höher und dort kommt die Versorgung vom Öl, das ist alles innen hohl. Ja? Und da kommt die Versorgung vom Öl und es läuft dann in die anderen Arme, von dort aus in die anderen Arme rein. Und das Mittelding, das steht für Jesus und die sechs Arme, sechs ist in der Bibel immer die Zahl für den Menschen und es steht für die Menschen, für das Volk. Ja? Und alles wird von diesem zentralen Schaft mit Öl versorgt. Also Jesus versorgt uns mit seinem Öl, mit seinem Geist. Ja? Und diese Leuchter, die wurden morgens und abends getrimmt, weil das immer leuchten sollte. Und da denken wir manchmal, es reicht, wenn man einmal am Sonntag... Naja, es ist gemein, wenn ich das so sage. Aber manchmal denken wir, es reicht, wenn wir einmal im Sonntag Lobpreis machen und einmal im Sonntag ein bisschen was. Also wir brauchen jeden Tag die Gegenwart Gottes. Wir brauchen jeden Tag das Erfülltsein mit dem Heiligen Geist. Ja, ja, also auch ein schönes Bild dafür, eben dass dieser, und es ist so, dass dieser zentrale Schaft ja die anderen erhellt hat, aber das andere hat auch den zentralen Schaft wiederum erhellt mit dem Licht. Also wir sind auch das Licht der Welt und wir leuchten für Jesus. Ja, er ist das Licht der Welt, aber wir sind auch das Licht der Welt. Dann kommt der Tisch mit den Schaubroten. So, das sehen wir hier, da ist so ein Tisch und da sind 12 Laibe drauf, sinnbildlich für die 12 Stämme Israels und jeweils wieder in Stapel von 6. Und da gibt es auch Weinkrüge dabei. Also ich denke, das ist schon richtig auffällig, das ist die Symbolik fürs Bundesmahl, ja, fürs Abendmahl. Und Jesus sagt, ich bin das Brot des Lebens. Diese Brotlaibe, die sind einmal, also am Sabbat, sind die gegessen worden von den Priestern und da waren so Räucherwerk drauf und dann haben die auch die neuen Brote wieder aufgelegt. Und eben für uns ist das einfach eher, dass Jesus wirklich unser Brot ist, dass wir ihn innerlich, ja, dass wir ihn in uns haben können und dass wir Gemeinschaft mit Gott haben können und von seiner Gegenwart uns ernähren im neuen Bund. Und nicht auch nicht nur einmal in der Woche, aber wir ernähren uns täglich von seiner Gegenwart. Dann kommt der Räucheraltar, das ist alles noch in diesem Heiligtum jetzt. Der hat hier so Hörner. Hörner sind immer ein Bild für Stärke und für Kraft. Der Priester ist auch jeden Abend und jeden Morgen dorthin gegangen mit einer Pfanne voll Kohlen vom Brandopferaltar. Und auf dem Altar war wohlriechendes Räucherwerk. Und das hat dann praktisch diesen Duft gegeben, ja, wo er diese Kohlen da drauf gelegt hat. Es gibt dann den Duft und den Wohlgeruch. Wir lesen in Psalm 141, Vers 1 bis 2. Übrigens, wenn du Interesse hast an den Bildern, ich habe einen schönen Bildband, aber du kannst auch im Internet vieles finden von dem, was wir jetzt zeigen. Herr, zu dir habe ich gerufen, eile zu mir, höre auf meine Stimme, wenn ich zu dir rufe. Lass als Rauchopfer vor dir stehen mein Gebet, das Erheben meiner Hände als Speiseopfer am Abend. Und wir lesen aus Offenbarung 5, Vers 8. Und als es das Buch nahm, fielen die vier lebendigen Wesen und die 24 Ältesten nieder vor dem Lamm und sie hatten ein jeder eine Harfe und goldene Schalen voller Räucherwerk. Das sind die Gebete der Heiligen. Also dieses war die letzte Station vor dem Allerheiligsten und dort sind diese Kohlen vom Brandopferaltar, diese feurigen Kohlen drüber ausgegossen worden und es ist ein Bild im Neuen Testament für unsere Gebete. Ja. Also wir haben hier in dem Vorhof praktisch das Sinnbild fürs Abendmahl, das Sinnbild für die Erfüllung vom Heiligen Geist und das Sinnbild fürs Gebet. Und das sehen wir auch schon, das sind die Dinge, die total wichtig sind. Ich kann das nicht nachweisen, das sieht man nicht in der Schrift, aber man hat mir gesagt, Leute, die was von der Stiftshütte verstehen, die sagen, diese Vorhänge, diese Tore, die hatten Namen und dieser äußerste Eingang war der Weg, weil nur auf diesen Weg kommst du überhaupt rein. Und die zweite Tür, die vom Allerheiligsten, war die Wahrheit, weil dahinter sind die verborgenen Wahrheiten Gottes, eben über seinen Geist, über sein, dass wir von ihm ernährt werden, wie wir zu Gott kommen im Gebet. Und der nächste Vorhang war das Leben. Weil Leben gibt es nur in der Nähe Gottes. Ja, das waren die, wo jetzt rot da drauf sind, diese drei Vorhänge. Ich finde es auch sehr bezeichnend, weil Jesus hat gesagt, ich bin der Weg und die Wahrheit und das Leben und niemand kommt zum Vater, denn durch mich. In unserer heutigen Zeit habe ich schon oft erlebt, Leute haben nicht so ein Problem, wenn du über den Glauben redest. Sie haben dann ein Problem, wenn du sagst, Jesus ist der einzige Weg. Dann haben sie ein Problem. Aber es gibt damals nur diese eine Tür zu Gott und es gibt auch heute nur die eine Tür zu Gott. Und Jesus sagt selber, ich bin die Tür. Ja, es gibt nur über Jesus kommen wir zu Gott. Ja, nur über Jesus. Einmal am Jahr, also jetzt wird es ganz ernst, also bis jetzt war, da sind die ganzen Priester, ja, und dann haben wir ja auch noch das Allerheiligste. Und einmal im Jahr am Versöhnungstag ist der Hohepriester, also nur der Hohepriester durfte rein und nur einmal im Jahr, der ist mit dem Blut von den Sündopfern durch diesen nächsten Vorhang durchgegangen ins Allerheiligste. Und umgeben von dieser Wolke, von dieser wohlriechenden Wolke, ist er dort hineingegangen. Das ist immer ein Bild vom Allerheiligsten. Und hier im Allerheiligsten stehen nur die Bundeslade. Ja, und da ist kein natürliches Licht, da ist auch kein Leuchter, aber da ist es sehr hell, weil dort ist die sogenannte Shekinah, die Herrlichkeitswolke. Die Gegenwart von Gott ist hier. Ja. Und wenn der Hohepriester alles richtig gemacht hat, seine Opfer gemacht hat und sich gereinigt hat und so weiter, wenn alles richtig gemacht hat, dann ist er da drin gewesen und hat dort das Blut ausgegossen auf diesen Sühnendeckel. Da ist so ein, also das ist die Lade und da ist ein Deckel oben drauf und da oben sind dann die Cherubime, ja. Und da hat er dieses Blut, dieses von den Tieren auf diesen Deckel ausgegossen. Und man weiß, dass der Hohepriester, der hatte immer ein Seil an seinen Knöchel. Weil, wenn er nicht alles richtig gemacht hat, wenn er in seiner eigenen Kraft da reingegangen ist und nicht durch das Opfer und durch das Blut, dann ist er da drin tot umgefallen. Und da haben sie ihn an dem Seil wieder rausgezogen, weil wenn der Nächste reingeht, ist er auch wieder tot. Also es geht gar nicht. Nur zum Sagen, Gott ist heilig. Und ist nicht zum Spaßen. Wer mich kennt, ich bin eine Gnadenpredigerin. Ich würde am liebsten Tag und Nacht nur über Gnade reden. Aber sie ist nur die eine Seite. Die Gnade, die muss beansprucht werden. Und die darf nicht leichtfertig beansprucht werden. Das heißt, in der Furcht des Herrn ist der Weisheit Anfang. Und wenn du dir das vorstellst, dass die Leute damals nicht mal bis zum ersten Tor durchgekommen sind. Und der Priester nur mit diesem Opfer der Hohepriester reingekommen ist, dann seht ihr, wie wunderbares Werk von Jesus, dass wir durchkommen können. Jeder von uns, weil wir alle Priester sind. Jetzt. Aber das war eine heiße Sache. Ja? Und eben diese Bundeslade, und da war dieser Deckel drauf, und eben die Bibel sagt, dass dort praktisch der Zorn Gottes verwandelt wurde in Gnade. Und dann war dieser Thron oder dieser Deckel ein Gnadenthron. Ja? Und zwar, warum war der Zorn Gottes da? Weil in der Bundeslade waren drei verschiedene Sachen. Falls es euch zu heiß ist, ich habe das Gefühl, es ist extrem heiß, ich weiß nicht, ja, okay. Waren drei verschiedene Sachen, nämlich der Aaronstab, der erinnert daran, dass die Hebräer die Leitung vom Aaron abgelehnt haben. Dort war das Manna und es erinnert daran, dass sie über die Gottesversorgung gemurrt haben, die Versorgung Gottes gemurrt haben. Und die Gesetzestafeln, die waren zerbrochen, da drin gelegen. Und die erinnern daran, dass sie am Berg Sinai von seiner Herrlichkeit zurückgewichen sind. Also in der Bundeslade ist dieses Symbol dafür, dass das Volk gesündigt hat und schuldig war. Aber da ist dieser Deckel drauf. Und da wird dieses Blut drauf gegossen. Und in dem Moment, wo das Blut drauf ist, das sieht Gott nur das Blut. Und nicht mehr die Sünde. Und deswegen ist es verwandelt in einen Gnadenthron. Nur damals ist es nur für ein Jahr bedeckt gewesen und im nächsten Jahr war genau der gleiche Zirkus wieder. Ja, so lang, bis Jesus gekommen ist, der ein für alle Mal eben mit seinem Blut gesühnt hat. Und so, wie wir, du könntest dich auch wie so eine Lade verstehen. Ja, da ist Schuld. Ja, da ist Sünde. Ja. Und wenn Gott auf dich schaut, dann kann er zornig werden. Aber er schaut nicht auf dich, sondern du bist besprengt mit dem Blut Jesu. Sinnbildlich besprengt in dem Moment, wo du das Opfer für dich persönlich in Anspruch nimmst. Und deswegen ist es so wichtig, Leute, dass wir eine Entscheidung treffen. Weil wir kommen nicht in Gemeinschaft mit Gott, nur weil wir geboren sind. Sondern wir müssen von Neuem geboren werden. Und das heißt, wir entscheiden uns, dass wir das annehmen, was Jesus für uns getan hat. Jeder für sich persönlich das in Anspruch nimmt. Und dann bist du mit diesem Blut Jesu besprengt und Gott schaut auf dich runter und freut sich. und lächelt und ist voller Gnade und voller Barmherzigkeit. Also jetzt sind wir praktisch hier am Ende dieser Reise angelangt. Aber eben, ich kann nicht aufhören zu sagen, was für ein Privileg das ist. Eben, wir sind jetzt, der Petrusbrief sagt, wir sind alle jetzt die königlichen Priester. Ja, wir können alle Gott dienen, in Freiheit Gott dienen. Und wir können alle stracks durchlaufen zum Thron der Gnade, zum Thron des Vaters. Und es reicht ihm, wir können auf seinen Schoß springen. Wir können in sein Herz reinspringen. Weißt du warum? Weil wo Jesus das Opfer gebracht hat, wo Jesus am Kreuz gesagt hat, es ist vollbracht, da ist im Tempel der Vorhang zerrissen. Und zwar von oben nach unten. Als Sinnbild dafür, jetzt gibt's kein Aufhalten mehr. Jetzt gibt's keine Blockade mehr. Weißt du, wie dick dieser Vorhang war? Da kannst du zwei Paar Ochsengespanne an jedem Eck anspannen und dieser Vorhang würde nicht zerreißen. So dick war der. Und später haben sie ja im Tempel genau die gleiche Einteilung gehabt. Und da ist dieser Vorhang von oben bis unten durchgeratscht. Ich glaube, das war einfach, das muss einfach total dramatisch gewesen sein, weil das war ja Passa, das war ja zu der Zeit, wo die Juden Passa gefeiert und geopfert haben. Und stell dir vor, da macht es ratsch und dann reißt der Vorhang. Die haben alle gedacht, jetzt sind wir des Todes. Das musst du mal vorstellen. Aber statt Tod ist Leben gekommen. Weil Jesus für uns den Tod geschmeckt hat, damit wir leben können. Ja? Und wir brauchen auch nicht mehr diesen bestimmten Ort. Man konnte nur dort sein Opfer bringen. Man konnte nur dort die Gegenwart Gottes erleben. Aber Jesus sagt zu der Frau am Brunnen, die sagt, ja, wo sollen wir denn anbeten? Sollen wir in Jerusalem anbeten oder sollen wir woanders anbeten? Und Jesus sagt, du musst nicht an einen bestimmten Ort hingehen. Du kannst ab jetzt im Geist und in der Wahrheit anbeten. Und das gilt für uns alle. Und zwar jeden Tag und überall. Du brauchst keinen bestimmten Ort, weil in dir ist jetzt Jesus. Und das kannst kaum erwarten, dass wir dann nächsten Sonntag, muss ich nochmal über das reden, da reden wir über Tempel und dass wir auch ein Tempel sind, weil die Gegenwart Gottes jetzt in uns ist. Du musst nicht mal mehr, der Dominik hat nicht gewusst, was ich predige. Er hat genau, ich bin immer fasziniert, wie alles passt. Ja, das gesagt heute Morgen schon, dass die Gegenwart Gottes jetzt in uns ist. Es gibt keinen bestimmten Ort zur Anbetung. Du kannst jeden Tag und überall mit Gott reden. Aber ich möchte heute Morgen wirklich einen Appell machen. Ich möchte, dass du heute Morgen dich hinterfragst. Und das eine ist, warst du in deinem Leben an diesem Brandopferaltar? Das heißt, bist du von Neuem geboren? Hast du irgendwann mal diese Entscheidung getroffen, dass du zu Gott hin willst und dass du das Werk Jesu für dich in Anspruch nehmen möchtest? Weil sonst bist du immer draußen. Dann siehst du von Weitem die Feuersäule und die Rauchsäule, aber du hast nichts davon. Das kostet dich nichts, außer eine Entscheidung. Und manche Leute, vielleicht kann jemand ans Klavier gehen, weil ich glaube, dann wird es ein bisschen einfacher. Und manche Leute sagen, ich kann doch nicht so kommen. Genau so kannst du kommen. Denk daran, Gott schaut nicht auf die Sünde, Gott schaut auf das Blut. Ja, und du kannst kommen und du kannst diesen Anspruch nehmen, was er für dich getan hat. Und ich möchte auch, dass du darüber nachdenkst, wie das bei dir ausschaut. Warst du am Wasserbecken? Es geht jetzt mir nicht um die Taufe, ob du getauft bist. Das ist ein wichtiger Schritt. Aber eben, heute Morgen hat Gott schon so deutlich geredet, wenn in deinem Leben nicht Vergebung ist, dann tust du dich schwer, zu Gott zu kommen. Du konntest nur mit diesem Tier, mit diesem Blut und mit diesem Rauch in die Gegenwart Gottes reinkommen. Und jetzt kommst du in die Gegenwart Gottes, einfach indem du die Vergebung in Anspruch nimmst und selber Buße tust. möchte wirklich, dass du darüber nachdenkst. Ich glaube echt, dass heute Morgen so ein Tag ist, wo du richtig frei werden kannst. Wo du sagst, ja, ich tue Buße, aber ich vergebe auch. Und du wirst sehen, ich freue mich auch über das, was der Marius gesagt hat. Er hat es jetzt gerade so erlebt, wie der Teufel einem in die Hucke voll lügt. Ja? Und ich habe auch schon mit Menschen geredet, die haben gesagt, ich kann doch so nicht wieder zu Gott zurückkommen. Ja, ist es, willst du sagen, es war umsonst, dass Jesus gestorben ist? Oder es war nicht genug? Das ist eigentlich, was du sagst. Nein, so meine ich es nicht. Aber eigentlich ist es so. Und in dieser Haltung, dann können wir jederzeit diese kostbaren Zeiten im Heiligtum verbringen. Weißt du, manchmal denke ich auch so, und jetzt geht es um die Leute, die diese grundsätzlichen Schritte schon getan haben. Aber ich möchte auch heute Morgen, dass du darüber nachdenkst, auch in ob das jetzt deine persönliche Gebetszeit ist oder auch hier am Sonntag. Weißt du, wir können alle im Vorhof rumdümpeln. Ja, so ein bisschen Gegenwart Gottes und ja gut und so. Mache ich meine Sachen. Aber weißt du, Gott sehnt sich so nach dir, dass du zu ihm ins Heiligtum reingehst. Heute Morgen waren wir mit unserem Lobpreis im Heiligtum. Aber manchmal habt ihr auch schon gemerkt, wenn wir hier Lobpreis machen und alles ist so oberflächlich und so, da hast du das Gefühl, ja, wir dümpeln halt rum. Aber weißt du was, es liegt nicht an Musik, es liegt an jedem Einzelnen von uns, wie du dich entscheidest, wo du hin möchtest. Und es geht eben nicht nur am Sonntag, sondern es geht auch zu Hause so. Wie weit, wie nah willst du ihm kommen, wie weit willst du gehen? Auch wenn du weißt, Dinge hat Gott zu dir gesagt und das ist nicht getan. Lass dich doch nicht berauben. Sag, ja, es tut mir leid. Ich nehme jetzt deine Kraft in Anspruch und ich mache meine Sachen. Gehst zum Brunnen, zum Waschbecken, wasch dich ab und dann geh nix wie weg auf seinen Schoß. Hin zu Gott. Und in Hebräer 4, Vers 16 heißt, dass wir hinzutreten. Ja, wir können es lesen. Lasst uns nun mit Freimütigkeit hinzutreten zum Thron der Gnade, damit wir Barmherzigkeit empfangen und Gnade finden zur rechtzeitigen Hilfe. Das ist auch was ich in letzter Zeit ganz oft gebetet habe, wegen unserem Gebäude oder so. Ja, wenn der Herr, du weißt, was rechtzeitig ist, und dieses ist ein Thron der Gnade. Auch wenn wir nicht alles richtig machen, auch wenn nicht immer alles gut ist, aber es ist ein Thron der Gnade. Gott schaut nicht auf herunter mit Zorn auf die Sünde, er schaut runter mit Gnade, mit Barmherzigkeit auf das Blut, das geflossen ist durch Jesus. Ich möchte gern, dass wir alle aufstehen jetzt. Ich möchte wirklich eben diese, dass du heute Morgen so eine Entscheidung triffst, ich wünsche mir, das wäre schön, weil das Angebot von Gott ist immer ein gutes Angebot. Ich verkaufe ja hier keine faulen Eier. Es ist ein gutes Angebot, das du einfach in Anspruch nehmen kannst. Und ich möchte dadurch helfen, dass ich jetzt ein Gebet bete. Und das kannst du innerlich mitbeten oder auch nicht. Du bist ja hier frei. Du wirst zu nichts gezwungen. Aber wenn du möchtest, dann kannst du jetzt mitbeten, ja? Vater im Himmel, ich danke dir einfach, dass du so ein wunderbarer, großer Gott bist. Und ich bin immer wieder so überwältigt davon, wie groß auch deine Kraft ist. Das ist jetzt tausende Jahre her und du hast alles erfüllt, was du prophezeit hast. Ja, und du hast jedes einzelne Detail erfüllt in Jesus Christus. Und ich danke dir, dass du deinen Sohn gesandt hast, Vater. Und ich möchte heute Morgen das in Anspruch nehmen, was er für mich getan hat. Ich nehme in Anspruch, dass er für meine Sünde gestorben ist. Und dass er meine Krankheit geheilt hat am Kreuz. Und dass er mich vom Verderben erlöst hat, damit ich in seine Gnade und in seine Barmherzigkeit reinlaufen kann. Herr Jesus, ich will, dass du Herr bist über mein Leben, dass du regierst, dass dein Reich kommt und dein Wille geschieht. Ich danke dir, dass ich einfach so kommen darf und es einfach so in Anspruch nehmen darf. Umsonst. Es ist umsonst, aber es hat dich alles gekostet, Jesus. Und Herr Jesus, ich bete auch, dass auf diesem Weg mit dir, dass ich nicht im Vorhof zurückbleibe, sondern dass ich mutig bin und immer wieder glaube, dass ich zu dir auf den Schoß springen kann, Vater. Und ich bin heute Morgen da und es tut mir leid, ich tue Buße, wo ich gedacht habe, dass es nicht geht oder dass ich das nicht kann. Ich bete, dass du mir vergibst und ich will mehr von dir, Vater im Himmel, und ich will mehr von dir, Jesus, und ich will mehr von dir, Heiliger Geist. Das bete ich in Jesu Namen. Amen. Lass uns nochmal das Lied singen vom Golgatha.